Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Reinhold hat vorhin das angekündigt. Das Thema ist heute Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe das Thema in drei Punkten eingegliedert oder aufgegliedert. Der erste Punkt war ein Gespräch mit einem Geschäftspartner in der vergangenen Woche. Der zweite Punkt: Was versteht die Welt unter Glaube, Hoffnung und Liebe? Diese drei und die größte von ihnen ist die Liebe. Und der dritte Punkt: Was meint Gott mit Glaube, Hoffnung und Liebe? Diese drei und die größte von ihnen, die Liebe. Vorhin hat Reinhold auf das Wort der Woche verwiesen. Und da möchte ich uns einen kurzen Absatz aus dem Wort der Woche vorlesen. Das bezieht sich auf die Hoffnung. 1. Johannes 3,1: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute, und das ist der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Das Thema ist heute besonders wichtig deshalb, weil wir nach wie vor als Christen, die davon überzeugt sind, an Gott zu glauben, uns so verhalten, so denken, sehr häufig wie die Welt. Und deshalb werden wir heute sehen, was denkt die Welt, was denkt Gott, wonach richten wir unsere Gedanken, unser Verstand, was verstehen wir, wenn wir die Schrift lesen. Im 1. Johannes lesen wir auch: Die Liebe zur Welt ist die Feindschaft zu Gott. Was meint eigentlich Gott mit der Liebe zur Welt ist Feindschaft zu Gott? Wenn wir uns der Welt gleich machen, wir sollen doch alle lieben, ja, aber es ist gemeint den Geist dieser Welt. Wenn wir sagen, wir lieben Gott mehr als die Welt, dann müssen wir es auch in unserem Leben zeigen. Wir haben auch im Wort der Woche von Reinhold vorhin auch gehört, ich glaube, das war letzte Woche oder vorletzte Woche: Wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Wirf deinen Schatz in die richtige Richtung und da wirst du dem hinterherlaufen. Wo ist unser Schatz? Die meisten Menschen, ob das jetzt in der Arbeit oder außerhalb, sind so überfrachtet mit Terminen, mit Events, mit Feiern, mit Sport, mit Arbeit, mit allem. Und da hat Gott bei den allermeisten Menschen überhaupt gar keinen Platz oder den allerletzten Platz. Und bei vielen sogenannten Christen ist es nicht viel anders. Wir haben keine Zeit für die Gemeinschaft mit Gott. Was bedeutet das? Wir betrügen uns, wenn wir sagen, Jesus Christus ist unser Herr. Jetzt möchte ich hier mit dem Gespräch starten, Da war ich letzte Woche mit einem Geschäftspartner unterwegs und wir saßen beieinander, haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann hat er gleich angefangen zu erzählen, was er im Moment, und das ist so seit etwa 2 Jahren, tut, ganz intensiv, viel zu reisen, viel Sport zu machen, möglichst nichts an Events oder Feiern zu verpassen, weil er jetzt inzwischen über 60 ist. Er ist zwar noch berufstätig, aber er ist über 60 und die Zeit ist nicht mehr viel da, bis seine Stunde schlägt. Er muss alles jetzt mitnehmen, was mitzunehmen gilt. Die Zeit ist nicht mehr da. Und er hatte mir viel erzählt von dem, was er jetzt in den letzten 1-2 Jahren unternommen hat. In allerlei Art und Weise, ob das Reisen sind, Reiseorte oder auch, was er tagtäglich sogar unternimmt. Diese Erzählung und diese Einstellung habe ich natürlich nicht nur bei ihm jetzt festgestellt in der letzten Woche, sondern bei vielen Gesprächen, die ich mit Freunden, Bekannten, Gästen oder mit Kunden, da kommt sehr oft vor, diese Einstellung und dieser Bericht. Gerade Menschen, die jetzt nicht mehr so im jugendlichen Alter sind und denken, aha, da könnte der Tod morgen kommen. Ich habe letztes Jahr einen Freund zu Grabe getragen, also das könnte mich auch bald erwischen. Da gibt es den Spruch, die Einschläge rücken immer näher. Und deshalb sagen sie, hoppala, jetzt muss ich schauen, dass ich ein bisschen schneller bin beim Erleben. Vielleicht ist das nächstes Jahr soweit. Und dann hat er irgendwo eine kleine Pause eingelegt. Und dann habe ich gedacht, das ist die Gunst der Stunde, da kann ich jetzt ein bisschen auch reden. Das ist nicht unbedingt immer meine Stärke, lange zuzuhören. Aber da habe ich ja ein bisschen geschafft und da habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe ich ihn gefragt, sage mal, bist du eigentlich gläubig? Und da blende ich hier ein, dieses Gespräch. Da habe ich gefragt, glaubst du an Gott? Direkt. Nicht nur gläubig, so dass er an irgendeinen Stein glaubt oder so, sondern direkt. Glaubst du eigentlich an Gott? Weil mich das gewundert hat, in welche Hetze er war und fast Angst, irgendwas zu verpassen, bevor er hier diese Welt verlässt. Ohne jegliches Zögern sagt er, ja, selbstverständlich. Ich habe die Frage auch vielen gestellt, die auch diese Einstellung haben und mir das berichtet haben. Und viele haben gesagt, nein. Dann muss ich natürlich Gottes Wort möglichst mit göttlicher Weisheit auf einer anderen Art und Weise vorbringen. Aber mindestens sagen sie, nein, ich glaube nicht an Gott. Dann ist das selbstverständlich, dass er in Angst lebt, weil er keine Hoffnung hat. Der lebt in Angst. Wenn das Leben hier vorbei ist, dann ist alles vorbei. Du glaubst nicht an Gott. Aber wenn einer so ohne jegliches Zögern, jawohl, sagt, ja, klar, glaube ich an Gott, dann wundert es mich, dass er immer noch in dieser Angst und Hetze ist, irgendwas hier zu verpassen, bevor er hier diese Welt verlässt. Da frage ich, glaubst du auch, dass es Himmel, dass es im Himmel unbeschreiblich schöner und herrlicher als alles Kostbare auf der Erde ist? Nun, mit langem Zögern, da er offensichtlich merkte, dass nun seine Antwort auf diese Frage mit seinem vor ein paar Minuten erzählten Bericht zusammenhängen würde, sagt, mit dem Himmel ist schon eine Sache, die man nicht so einfach beantworten kann. Da bin ich schon am Zweifeln. An Gott glaube ich schon, aber an den Himmel bin ich am Zweifeln, ob wirklich den Himmel gibt. Und ich finde eigentlich, dass der Zweifel etwas Gutes ist. Nicht, dass du jetzt sagst, ich bin ein Zweifler. Zweifel ist gut und wichtig. Habe ich ihm gesagt, Obacht, Zweifel ist nichts Gutes, sondern Teuflisches. Franziska sagt mir, wenn du sagst Teufel und Teuflisch, dann denken die Leute, du bist so in einer Märchenerzählung. Aber das ist so in der Bibel, was soll ich da sagen? Ich finde keinen anderen Ausdruck. Nachdem ich ihm das gesagt habe, war er halb aufgeschreckt. Das ist in der Tat so die Reaktion meistens. Ja? Und da wollte ich ihm helfen, dass ihr von dieser Aufgeschrecktheit wegkommt. Und ich sage, denk mal nach, wenn du deine Frau liebst und meinst, dass du ihr vertraust, also glaubst, ne, was sie sagt, glaubst ihr, das heißt, ich vertraue ihr. Und zugleich zweifelst an dem, was sie sagt und tut. Wenn sie für ein paar Stunden zum Einkaufen weg ist und du daran zweifelst, ob sie beim Einkaufen oder bei ihrem Liebhaber ist, dann hast du doch kein schönes Leben, sondern ein elendes, höllisches Leben, oder? Sagt er, da hast du recht. Entweder glaubt man oder zweifelt man, beides geht's in der Tat nicht. Dann sage ich, und so verkauft der Satan den Menschen seine schizophrenen Lügen als höhere Erkenntnis und Schlauheit, dass Zweifeln gut ist. Glauben und zur gleichen Zeit zweifeln. Und die meinen, das ist was Gutes. Wenn du nicht zweifelst, bist du ein bisschen blöd. Ich bin schlau, ich zweifle. Im Zuge des Gesprächs bin ich auf den Vers 1. Korinther 13,13 gekommen. Weil ich gemerkt habe, er glaubt an Gott und doch nicht. Wenn er wirklich an Gott glaubt, würde er an den Himmel glauben. Gott erzählt, dass es einen Himmel gibt und eine Erde gibt und später sogar einen neuen Himmel und neue Erde geben wird. Und dass im Himmel unbeschreiblich schön und wunderbar ist, aber er glaubt es nicht. Da irgendwas Widersprüchliches in seinem Denken. 1. Korinther 13,13 heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Eben, ich musste sofort an diesen Vers denken, weil ich gemerkt habe, dass er, wie sehr viele Christen, zwischen Gänsefüßchen, Christen, unter Glaube, Hoffnung und Liebe etwas anderes versteht, als das, was Gott meint. Am Ende des Gesprächs hat er sich sehr für das Gespräch bedankt und gesagt, dass jetzt die Phase des Nachdenkens über das Gesprochene begonnen hat. Ich habe ihn ermutigt, nicht beim Beginn stehen zu bleiben, sondern mit Gott und seinem Wort weiterzugehen. Er war auch zu unserem Einweihungsgottesdienst einmal da und hat er gesagt, dass ihm das sehr beeindruckt hat. Und hat immer wieder daran gedacht, was er hier gehört hat. Und da bete ich auch für ihn, dass der Same, der dort gesät wurde, Frucht trägt. Dieses Gespräch ist symptomatisch für die allermeisten Menschen, was sie unter Glaube, was sie unter Hoffnung und was unter Liebe verstehen. Und was und warum vor allem die Liebe die größte ist, das versteht die Welt ganz genau, so wie in der Schrift steht. Das ist auch ganz wichtig, Glaube, Hoffnung, Liebe und die Liebe ist das Allerwichtigste, ganz klar. Was sagen Sie zum Glauben, die meisten? Ich glaube schon, aber wissen tue ich es nicht. Denken wir auch so manchmal. Und wie sagen wir glauben? Was sagen Sie zu der Hoffnung? Hast du die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit im Himmel, wenn man einen Gänsefüßchen Christen fragen? Ja, meine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Außerdem, was heißt Hoffnung? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann wissen wir es. Das ist die Hoffnung. So wird es definiert. Ja, da hoffen wir halt, gell? Ja, bist du nicht sicher, dass du an der Hochzeit des Lammes teilnehmen wirst? Wir haben das Lied wunderbar gesungen, dass wir dabei sind und wir werden heilig, heilig, du bist der König, du bist der Herr, dir sei Macht, Ruhm und Ehre. Ja, da hoffen wir mal. Liebe, was verstehen die Menschen unter Liebe? Liebe wird in der Welt nie als die göttliche, sondern als die menschliche Liebe verstanden. Im sexuellen Bereich wird die Liebe sogar sehr schnell mit Liebemacher vertauscht oder verwechselt. Außerhalb des sexuellen Bereichs beruht die Liebe meistens auf Egoismus. Ich liebe den, der mich liebt, und hasse den, der mich hasst. Wenn ich einen liebe, dann muss ich was erwarten. Und sonst schaut um die Zeit, um die Gefühle. Das ist die menschliche Liebe. Diese drei und die größte von ihnen ist die Liebe, sagt die Welt. Ja, das stimmt. Klare Sache. Die Liebe ist die größte dieser drei, weil sie am meisten Spaß macht. Mit Glauben und Hoffen, ja, ist auch okay, aber Liebe ist schon was Besonderes. Das Verblüffende ist, dass die Welt den biblischen Vers buchstäblich erfüllt, indem sie glaubt und hofft und liebt und die Liebe unter diesen drei als die größte betrachtet. Das Wort Gottes ist jedoch kein toter Buchstabe, sondern Geist und Leben. Die vorhin genannten Antworten entsprechen ganz gewiss nicht dem Geist Gottes. Daher müssen wir als diejenigen, die aus dem Wasser des Wortes und dem Geist Gottes neu geborene, lesen das in Johannes 3,5 in dem Gespräch zwischen Nikodemus und unserem Herrn Jesus Christus, stets darauf achten, dass unser Verstand nach dem Geist Gottes und nicht nach dem Geist dieser Welt gerichtet ist, wenn wir an Glauben oder Hoffnung oder Liebe denken. Jetzt kommen wir dazu, was meint Gott mit Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, und die größte von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther Kapitel 13 beginnt mit dem hohen Lied der Liebe. Das Kapitel davor berichtet uns die Schrift von den Geistesgaben. Und das ist natürlich, diese Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Oft wird von den neunfältigen Gaben und fünffältigen Gaben und siebenfältigen Gaben und siebzehnfältigen Gaben erzählt und da wird eine Lehre draus gemacht. Ist absoluter Schmarrn natürlich, weil keine absolute Vollständigkeit hier beansprucht wird. Man kann Gott und seine Gaben gar nicht erfassen. Das sind nur Beispiele und deshalb finden wir an verschiedenen Stellen der Schrift die verschiedenen Geistesgaben, die mal zusammen hier erwähnt werden, in anderem Zusammenhang andere erwähnt werden und so weiter und so fort. Das ist alles natürlich. Das sind Geistesgaben. Aber wir dürfen Gott nicht in ein Schema reintun, hat er diese sechs Gaben hier. Und das sind immer hier Gruppe B, das sind die acht Gaben und Gruppe C die neun Gaben und mehr gibt's nicht. Nachdem er die Geistesgaben auflistet, sagt er in dem letzten Vers, in dem Kapitel 12, das ist alles wunderbar, was ich jetzt aus dem Geist Gottes euch gesagt habe. Aber streckt euch nach der besten Gabe aus. Und dann beginnt er mit dem Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Und am Ende schließt er mit diesem Vers 13 ab. Und sagt, nun bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte von ihnen, die Liebe. Was heißt das? Und nun bleiben diese drei. Er konsolidiert alles, bringt das auf eine Nähe, auf diese drei Gaben. Also er hebt sie besonders hervor. Warum? Das erzählen wir hier. Warum der Glaube? Warum ist es so besonders ganz vorne vorangestellt? Was meint Gott mit Glaube? Zuerst wissen wir, ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Das ist eigentlich der Grundstein. Und deshalb ist das ganz vorne, der Glaube. Und erst wenn wir glauben, können wir diese Hoffnung haben. Auf was? Ja, was Gott sagt, dass das stimmt. Wenn ich ihm nicht glaube, kann ich auch keine Hoffnung haben. Warum? Weil ich ihm eh nicht glaube. Wie soll ich das, diese Hoffnung haben? Wir werden im Detail darauf eingehen, was Glaube, was Hoffnung ist. Und wenn ich glaube, dann habe ich die Hoffnung und dann habe ich die Liebe. Wie? Ja, Gott ist die Liebe. Das ist der Heilige Geist, Gott gibt uns seinen Geist in uns hinein. Aber nur, wenn wir ihm glauben. Dann werden wir mit seinem Geist versiegelt und dann ist seine Liebe in uns. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann fängt Gott durch seinen Geist in uns sein Werk mit seinen verschiedensten Gaben, geistlichen Gaben wohlgemerkt. Es gibt nur diese geistlichen Gaben oder den geistlichen Segen. Alles andere gibt er uns als Zurüstung, wenn wir das brauchen. Ob das Benzingeld oder Fahrrad oder was weiß ich, das kriegen wir sowieso immer zur Verfügung gestellt für unseren Auftrag. In Hebräer 11, Vers 1 wird der Glaube so definiert. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also eine feste Zuversicht, nicht ja, Glauben heißt nicht wissen, nein, eine feste Zuversicht und eine Überzeugung von Tatsachen und nicht eine Vermutung, Klammer auf, Zweifel, Klammer zu, fiktiver Geschichten. Ja, könnte sein, ich weiß nicht genau. Nein, wenn wir Gott glauben, dann glauben wir ihm. Es gibt nicht beides, Glauben und Zweifeln. Entweder glaube ich dir oder glaube ich dir nicht. Wenn der Mensch sogar erkennt, sofort an meiner Antwort, dass ich ihm nicht glaube und ihn belüge, dann wird Gott schon viel, viel eher, der unsere Herzen prüfen und hineinsehen kann, erkennen, dass wir uns selbst belügen. Der Glaube ist etwas, was wir unbedingt hier auf der Erde brauchen, weil wir Gott nicht sehen. Wir haben in dem Vers 1 gesehen, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. In erster Linie die Existenz Gottes. Das sehen wir nicht. Das müssen wir glauben. Deshalb brauchen wir hier auf der Erde, weil wir Gott nicht sehen. Ohne den Glauben können wir unmöglich Gott gefallen. Hebräer 11, 6 lesen wir das. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Ohne Glauben geht gar nichts. Dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hier auf der Erde leben wir im Glauben und nicht im Schauen, sagt uns die Schrift. Droben aber werden wir nicht im Glauben, sondern im Schauen leben. Das müssen wir auch klar machen. Glauben gibt es später nicht mehr. Wer glauben will, muss hier glauben. Später ist es mal im Schauen, gibt es keinen Glauben. Das siehst du alles, ob du im Feuersee hockst oder bei dem Herrn Jesus Christus. Und somit wird der Glaube sein Ende haben. Gibt es keinen Glauben mehr. Wir sind dann im Schauen. In 2. Korinther 5, 7 lesen wir, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wann ist es gemeint? Jetzt. 1. Korinther 13, 12 ist es andersrum. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber, wenn wir den Herrn sehen, von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Was sagt uns die Schrift über die Hoffnung? Ja, ich hoffe es. Wir dürfen das nie machen. Wir leben in dieser Welt und somit sind wir den Versuchungen des Teufels ausgesetzt, immer wieder wie diese Welt zu denken. Wir können nie aufhören, die Gemeinschaft des Wortes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu suchen und zu leben, weil in dem Moment, wo wir ein Stück Gottes Wort und somit Gott beiseite tun, ist dann der Teufel da. Und dann will er unseren Verstand in Besitz nehmen und uns nach seinem Sinn und Verstand manipulieren. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das unterscheidet sich von der Welt. Hoffnung ist nie was Sicheres in der Welt. Bei Gott ist sicher. Da versteht man ganz anders. Gott meint nicht, ja, schau mal, hofft man mal. Nein, es ist eine sichere Hoffnung. Und im Vers 8 lesen wir weiter, bis Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, nicht im Schauen, im Glauben. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, also ihr glaubt ihm, was er gesagt hat. Auch wenn ihr vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Das ist die Hoffnung. Wenn wir an diese Hoffnung denken, der zukünftigen Herrlichkeit, sind wir mit dieser jubelnden, überwältigenden Freude erfüllt? Ich frage oft, freust du dich eigentlich, wenn du hier weg bist und tot bist und in den Himmel kommst? Natürlich einem Christen. Meistens kommt die Antwort, ah, ich bitte dich, hör auch auf. Ich habe noch viel Zeit hier zu leben. Ich will hier ein bisschen bleiben, genießen. Jubelnde, überwältigende Freude. Da müssen wir fragen, haben wir wirklich eine sichere Hoffnung oder haben wir die Hoffnung wie die Welt? Warum? Ja, wer weiß, was da oben ist. Du warst auch nicht oben. Was erzählst du da für Zeug, ne? Du warst auch nicht oben. Ah ja, du glaubst natürlich nicht. Nur mit den Lippen. Wir glauben nur mit den Lippen. Wenn wir nicht diese jubelnde Freude, überwältigende Freude haben. Ja, ich glaube schon, dass es den Himmel gibt, aber da möchte ich nie hin jetzt. Und da sollen wir immer auf der Hut bleiben, dass wir nicht in dieses Denken der Welt hineinschlittern. Die Hoffnung, die Gott meint, ist nicht etwas Abstraktes, Pauschales, auf alles Menschliche Erhoffte übertragbar und vor allem ungewiss, so wie die Welt denkt, sondern etwas Sicheres, was uns mit überwältigender, jubelnder Freude erfüllt, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wenn sie nicht da ist, dann betrügen wir uns ein bisschen, wenn nicht ganz. Diese sichere Hoffnung wird allerdings in ihrer Erfüllung und Verwirklichung bei der Hochzeit des Lammes, so wie der Glaube, auch enden. Es gibt keine Hoffnung. Gott sagt uns, die Hoffnung ist das, was noch nicht da ist. Wenn das da ist, brauchst du keine Hoffnung haben. Wenn das da ist, brauchst du die Hoffnung nicht mehr. Die ist vorbei, die ist beendet. Der Glaube und die Hoffnung sind dann nicht mehr da. Warum? Ja, von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr im Glauben. Im Schauen. Und die Herrlichkeit ist da. Du sitzt auf dem Thron neben dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren. Jetzt noch nicht, aber dann. Viele sitzen jetzt schon. Meinen, ja, das ist uns verheißen. Ja. Das ist auch wieder ein Teufelswerk, der diese schizophrenen Lügen den Menschen einflößt und sagt, schau, das steht in der Schrift, du sitzt hier im Moment auf dem Thron, du bist jetzt hier der Sohn des Königs aller Könige und Herrn aller Herren und so weiter und so fort. Wir sind Kinder Gottes im Moment. Wir sind noch keine Könige, keine Prinzen und Prinzessinnen. Jesus, ich komme auf unseren Jesus und das Thema Liebe. Ich habe vorhin einen Vers notiert. Ich schließe aber den Punkt Offenbarung zuerst ab. Hoffnung zuerst ab. In Offenbarung 19,7 lesen wir: Lass uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Ich würde es empfehlen, dass man dieses Kapitel 19 vielleicht komplett auch mal lesen, das ist herrlich. Wenn die Hochzeit des Lammes ankündigt und die Feier beginnt. Das ist ein wunderbares Ereignis. Ich habe nur den einen Vers hier zitiert. Aber ich denke, im nächsten ein, zwei Monaten werden wir mit unserem Leseplan so weit sein, dass wir auch die Offenbarung starten oder lesen. Und wir werden auch vieles entdecken, was heute in unserer Zeit der Gemeinde zu sehen ist, die ersten Kapitel. Und dann geht es weiter, wenn Johannes in den Himmel entrückt ist und von oben herab schaut, wie es nach der Entrückung dann alles hier geschehen wird. Jetzt kommen wir zu der Liebe. 1. Johannes 4, 16 habe ich vorhin kurz notiert. Lesen wir, Gott ist die Liebe. Und Gott wohnt in uns, und deshalb ist die Liebe in uns. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Johannes ist der Apostel der Liebe, sowohl in seinem Evangelium als auch in seinen Briefen und auch in der Offenbarung lesen wir genauso sehr viel von der Liebe Gottes. In Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 12 und 15 lesen wir, wo Jesus Folgendes sagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Oft denken wir, auch als wiedergeborene, neugeborene Christen, liebt einander, aber in menschlicher Form. Nicht sexuell, aber menschlich. Ja, du bist mein Bruder im Herrn, ich muss dich lieben. So steht drin. Max, muss dich lieben. Ich liebe dich. Wie ich euch geliebt habe, mit der Liebe Gottes, ohne Wenn und Aber. Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Das erklärt er jetzt uns langsam. Wenn ich dich liebe, also da zeigt uns auch unser Herr Jesus Christus, was er meint mit liebt einander, so dass du dein Leben für deinen Freund hingeben würdest. Das ist nicht mehr menschlich, das ist göttlich. So wie Gott seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat für uns, weil er uns geliebt hat. So wie auch wir über die Beziehung zwischen Mann und Frau auch lesen, dass der Mann seine Frau liebt, so sehr liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das ist die göttliche Liebe. Vers 14, ihr seid meine Freunde. Warum? Wenn ich euch liebe, dann habe ich mein Leben für euch hingegeben. Und da seid ihr meine Freunde. Wenn ihr tut, aber was ich euch gebiete. Da haben wir auch in dem Wort der Woche gelesen, von Johannes wieder. Wenn du sagst, Gott, ich liebe dich, dann bist du verpflichtet, das zu tun, was er dir sagt. Es ist nicht ratsam, das zu tun. Oder nur ratsam? Nein, du bist verpflichtet. Warum? Ja, du hast doch den Bund, den neuen Bund mit ihm geschlossen. Hör auf zu betrügen. Du willst die Leistung von unserem Herrn haben, sein Leben, sein Blut, sein Leib für dich. Und du willst ihm gar nichts liefern. Betrüger. Anders kann man nicht sagen. Bist verpflichtet. Oder du brichst den Bund. Sei ehrlich. Und wenn du den Bund nicht brichst, dann wird Gott irgendwann sagen, dann müssen wir diesen Bund beenden mit dir. Ich habe lange gewartet. Und im letzten Vers 15 sagt er, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Wir sagen immer wieder, wir sind Diener Christi. Aber er sagt uns, ihr seid meine Freunde. Denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Deshalb sind wir seine Freunde, nicht mehr Diener. Er hat uns alles mitgeteilt. Was Gott weiß? Nein, wissen wir nicht. Was er von Gott, von seinem Vater gehört hat, da müssen wir unterscheiden. Viele Leute wollen alles von Gott wissen. Das ist wieder der Teufel. Sagt Eva und Adam, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr alles wissen, so wie Gott. Das ist, steht uns auch nicht zu. Aber Jesus Christus hat uns alles wissen lassen und mitgeteilt, was er von seinem Vater mitgeteilt bekommen hat. Was er nicht wusste, hat er auch gesagt, ich weiß es nicht. Wann bist du wieder da? Wann kommst du wieder? Weiß ich nicht, hat er gesagt. Mein Vater hat mir das nicht gesagt, das weiß nur mein Vater. Aber wir jetzt hier, nachdem unser Herr weg ist, wollen wir genauso wissen, was Gott alles weiß. Die Liebe. Gott beschreibt und definiert seine Liebe, ja seine Natur, wie folgt. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Das ist das Hohelied der Liebe. Ist wunderbar definiert, wie die göttliche Liebe ist und was sie für Eigenschaften hat. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Klammer auf, AK. Notiz von Adnan Krikor. Was heißt, sie glaubt alles? Auch jede Lüge? Nein. Alles, was Gott sagt. Klammer zu. Sie hofft alles, was uns auch die Welt verheißt. Nein, alles, was Gott sagt. Sie erduldet alles. Oft hören wir gerade diese Stelle, die Liebe glaubt alles. Und warum sagst du, dass eine Irrlehre ist? Du sollst doch glauben. Der Teufel benutzt jedes Wort aus der Schrift, um uns in die Irre zu leiten, natürlich. Das heißt doch, glaubt alles. Und deshalb fand ich auch die Lesung gestern, die ich stellvertretend für meine Frau vorgelesen habe, aus dem 2. Korinther 11, die ersten Verse 1 bis 8. Da sagt der Paulus der Gemeinde in Korinth, ja klar, da kommen die Überapostel zu euch und verkündigen euch einen anderen Jesus und ihr glaubt es. Seine Briefe waren noch nicht so weit geschrieben und gefestigt, alle. Zum Teil auch gar nicht geschrieben. Und das, sonst hätte ja keiner gesagt, ja natürlich, das heißt, die Liebe glaubt alles. Er ist so humorvoll, Paulus. Viele meinen, der ist sehr trocken. Nein, der ist sehr humorvoll. Sagt, ja klar, die kommen zu euch, ihr glaubt es. Ihr öffnet euch auch allen möglichen Geistern, die mit Gott nichts zu tun haben. Wenn euch ein anderes Evangelium verkündigt wird, nehmt es auch an. Manche sagen, schau, sagt Paulus auch, ihr nehmt das auch an, ist doch in Ordnung. Mensch, das war doch anders gemeint. So mit dem ersten Vers fand ich auch, ja, von meinem Unvorstand, von meinem, ja, wenn ihr sagt, der nervt uns und ermahnt uns, aber auch wenn ihr sagt, das ist ein bisschen unverständlich von mir, aber er ist der Allerletzte, der unverständlich ist. Diese drei und die größte von ihnen ist die Liebe. Warum? Habe ich vorhin kurz erwähnt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist eigentlich dieses Konzentrat oder Fazit oder Quintessenz von unserem Dasein hier. Und die größte von diesen drei ist die Liebe. Warum ist die Liebe größer als alles andere? 1. Korinther 13, 8 lesen wir. Die Liebe hört niemals auf, deshalb ist sie die größte. Aber seien Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden und so weiter und so fort. Auch Glaube und Hoffnung werden auch enden, nur die Liebe bleibt für immer da. Allein die Liebe wird bestehen bleiben. Der Glaube und die Hoffnung sind absolut elementare Reisebegleiter während unserer Zeit hier auf der Erde. Ohne sie gibt nichts, keine Gemeinschaft mit Gott. Elementare Reisebegleiter, die uns Gott durch seinen Geist schenkt und bewahrt. Doch an der Schwelle zur Herrlichkeit werden wir uns von ihnen trennen. Wenn wir in die Herrlichkeit hineinkommen, verabschieden wir uns vom Glauben und von der Hoffnung. Nur mit der Liebe, also mit der in uns lebenden Natur Gottes, er ist die Liebe, er lebt in uns, werden wir in den Himmel hineintreten. Und diese Liebe wird für immer in uns sein. Der Apostel Paulus ergreift auch in seinem ersten Brief an die Thessaloniker dieses Thema Glaube, Liebe und Hoffnung auf. Und da möchte ich unser Thema heute damit abschließen. Paulus schreibt: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Unser Gott und Vater schaut zu, was wir tun. Er dankt Gott für die Gemeinde und gedenkt in seinem Gebet ihr Werk des Glaubens. Weil ohne Werke ist der Glaube tot. Bringt nichts. Ja, ich habe den Glauben. Ohne Werke ist er tot. Also nicht existent. Zählt nicht. Und was ist das Werk des Glaubens? Den Willen Gottes zu erkennen, anzunehmen und zu tun. Wenn wir das nicht tun, hilft auch nichts. Erkannt und nicht getan. Nur Lippenbekenntnis. Eigentlich noch schlimmer. Mutwillig nicht getan. Wenn der andere das nicht erkannt hat, dann könnte man unter Umständen sagen, ja, kleine Entschuldigung. Aber erkannt und nicht getan, das ist viel schlimmer. Ihre Bemühung in der Liebe, die Liebe Gottes, ist die Quelle und der Antrieb für all ihre Arbeit und Handeln. So war es auch. Wenn wir hier dienen in der Gemeinde, dann muss das komplett von der Liebe Gottes getrieben sein. Ich darf nicht sagen, ja, ich muss das machen und jenes machen. Von der Liebe getrieben, zu Gott und zueinander. Egal, wer von uns was macht, diese Liebe muss. Und sonst sind das wieder tote Werke. Das hier und Gott nicht mehr. Das gleiche Werk, wenn das nicht von der Liebe getrieben ist, durch den Willen Gottes, ist ein totes Werk. Und ausharren in der Hoffnung. Die Hoffnung auf das Vereintsein mit dem Herrn Jesus Christus und seine Herrlichkeit bis in die Ewigkeit. Lass uns, liebe Geschwister, tagtäglich daran festhalten, füreinander beten, Werke des Glaubens vollbringen, alles tun, getrieben von der Liebe Gottes und in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater standhaft mit überwältigender, jubelnder Freude ausharren. Amen. Ja, ich bitte kurz und dann möchte Angelika vielleicht kurz was sagen. Ja, ich darf vielleicht kurz dazu was sagen. Die Liebe, die Gott uns hineingibt, ist durch seinen Heiligen Geist. Und die bekommen wir nur, wenn wir glauben. Dann bekommen wir die Liebe Gottes in unseren Herzen hineingegossen. Also das ist im Prinzip das Versiegeln unseres Geistes. Wir werden von Neuem geschaffen. Unser Geist wird neu geschaffen. Und bekommen den Heiligen Geist als sein Siegel für den neuen Bund, den wir also Einzelne mit Gott geschlossen haben. Das ist dann die Liebe, die in uns bleibt. Der Glaube und die Hoffnung werden dann enden, aber die Liebe, das heißt die göttliche Natur, deshalb sind wir auch Himmelsbürger, diese göttliche Natur wird für immer bleiben. Aber wir können nachher auch mehr austauschen. Ja, ich bitte kurz und dann danke, Vater, für dein Wort. du bist die Wahrheit, du bist das Wort. Und bitten dich, dass du uns deine Weisheit, deine Erkenntnis schenkst, aber auch deine Bewahrung, deinen Schutz. Wir ehren dich, wir lieben dich und hilf uns, dass wir auch die Liebe zueinander haben, so wie du uns geliebt hast. Im Namen Jesu. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.